Kapitel 2 Das alte Lager. Zu unserer Rechten führte ein natürlicher, steiler Bergpfad an der Felswand entlang ins Tal hinunter. Schweigend gingen wir den Pfad entlang, während der Fluss aus Westen unter uns am Fuße der Berge dahinfloss. Unten angekommen, standen wir vor einer großen, von Hügeln durchzogenen Wiese zwischen dem Fluss und den Bergen. Auf der Wiese tummelten sich zahlreiche Scavenger-Schwärme. Ich beobachtete die etwa 1,70 Meter großen, flugunfähigen Vögel. Anscheinend hatte bei ihnen die Balz schon begonnen. Die Männchen mit dem auffälligen roten Gefieder und dem prächtigen lila Kopfputz liefen laut gackernd und sich wild aufplusternd um die unscheinbaren grauen Weibchen herum, die offenbar teilnahmslos daneben standen. Angesichts der großen, gefährlichen Schnäbel war ich froh, dass Scavenger, wie ihr Name schon sagte, hauptsächlich von Aas lebten und sich ansonsten nur von Pflanzen und kleinen Nagern ernährten. Menschen gegenüber waren sie glücklicherweise recht scheu, solange man ihren Nestern nicht zu nahe kam. Das Wasser lief mir im Mund zusammen, während ich die großen Vögel beobachtete. Das Kerkeressen, da war ich mir ziemlich sicher, hätte man auch sehr gut als Folter einsetzen können. Scavenger dagegen waren sehr schmackhaft. Das und die Tatsache, dass sie leicht zu jagen waren, machten sie auch zu einer beliebten Beute für Jäger. Als wir die Wiese endlich überquert hatten, standen wir vor einem dichten Wald, der sich zwischen dem Fluss und den Bergen erstreckte. Die Bäume trugen noch keine Blätter. Zu unserer Linken führte eine alte Steinbrücke über den Fluss. Die Brücke war offenbar schon vor vielen Jahren eingestürzt. Man hatte einige Holzbretter über das große Loch in der Brücke gelegt. Wortlos ließen uns die beiden Wachen, die genau wie die Wachen am Tor zur Außenstelle gekleidet waren, passieren. Auf der anderen Seite des Flusses erhob sich das alte Lager. Direkt vor uns war ein großes, hölzernes Tor in den Wall gebaut. Auch dieses Tor wurde von zwei Männern bewacht, die uns, nachdem sie uns kurz angehalten hatten, passieren ließen. Und so betrat ich zum ersten Mal das alte Lager. In der Mitte des Lagers erhob sich die Burg. Sie war an vielen Stellen stark beschädigt, als wäre sie gerade erst von einem Dutzend Katapulte beschossen worden. Trotzdem machte sie noch einen sehr stolzen Eindruck. Das Burgtor befand sich ungefähr gegenüber dem Eingangstor, durch welches wir gerade das Lager betreten hatten. Die Burg war von einem unebenen Graben umgeben, der anscheinend seit Jahrzehnten nicht mehr zur Verteidigung genutzt wurde. An zahlreichen Stellen war Erde aufgehäuft worden, sodass man den Graben bequem betreten und auch wieder verlassen konnte. Die Zugbrücke, die das Tor wohl einst gehabt hatte, fehlte vollkommen. Dafür war vor dem Tor ein besonders großer Erdhaufen angehäuft worden, sodass der Graben an dieser Stelle gänzlich zugeschüttet war. Die Gefangenen wohnten in unzähligen, schäbigen Holzhütten, falls man die winzigen Bretterbuden überhaupt so nennen konnte. Die Hütten waren dicht an dicht gebaut, nicht wenige davon im Graben. Sie besaßen alle nur einen Raum. Fußboden und Möbel fehlten völlig. Überall krabbelten Fleischwanzen herum. Diese kleinen Insekten erinnerten mich vom Aussehen und Verhalten her an zu groß geratene Kakerlaken. Man fand sie überall da, wo Müll herumlag. Der Großteil der Bewohner des Lagers war in schäbige, dreckige Stofffetzen und Lumpen gekleidet. Zahlreiche andere trugen dieselbe Kleidung wie Diego und waren wie er mit Langbögen und Kurzschwertern bewaffnet. Ich sah auch einige Wachen im Lager patrouillieren, die dieselben Waffenröcke wie die Brücken- und Torwachen trugen, an denen wir auf unserem Weg vorbeigekommen waren. Sie waren mit Armbrüsten und Breitschwertern bewaffnet.
Da vorne ist Horus,
sagte Diego und deutete auf einen im Burgtor stehenden Mann, der eine silberne Rüstung trug. Ohne ein weiteres Wort ging Diego in Richtung Tor davon. Ich blickte ihm noch kurz hinterher, dann begab ich mich zu Torus. Torus war groß, muskulös und dunkelhäutig. Er hatte schwarzes Haar, ein grimmiges Gesicht, eine knollige Nase und ein kleines Bärtchen zwischen Kinn und Unterlippe. In seinem linken Ohr steckten zwei goldene Ohrringe und auf dem Rücken trug er einen großen Zweihänder.
»Du siehst nicht aus, als würdest du jeden in die Burg lassen«, sprach ich ihn an.
»Nur Gomez-Leute kommen in die Burg«,
sagte Torus gelangweilt. »Können wir nicht eine Ausnahme machen? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier, den ich abgeben muss.« Kaum waren die Worte über meine Lippen gekommen, bereute ich sie auch schon. Doch zu meinem Glück schien Torus nicht an der Belohnung der Magier interessiert zu sein.
»Und du glaubst, dass ich dich jetzt hier einfach hereinspazieren lasse, damit du deinen Brief abgeben und die Belohnung kassieren kannst?«
»So in etwa habe ich mir das vorgestellt.«
»Falsch gedacht, Kleiner. Nur Gomez-Leute kommen in die Burg.«
»Würdest du mich vielleicht für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen?«, fragte ich vorsichtig. Torus blickte sich um. Dann sagte er leise:
»Für eine entsprechende Menge.«
»Wie viel?«, fragte ich.
»Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden ich und die Jungs am Tor dann wechseln.«
Er nickte zu den beiden Wachen hinter sich, die das Tor flankierten. »Wie viel?«, fragte ich leicht ungeduldig.
100.000 Brocken.«
100.000 Brocken? Ich musste mich hier nicht auskennen, um zu wissen, dass 100.000 Brocken eine ganze Menge Erz waren. Gibt es keinen billigeren Weg?
»Die einzigen, die umsonst in die Burg kommen, sind Gomez-Leute, die Boten der Wassermagier und die Krautlieferanten der Sekte.«
»Und was müsste ich tun, um mich Gomez-Leuten anzuschließen?«
»Und warum glaubst du, sollte Gomez an dir interessiert sein?«,
fragte Torus abfällig. Diego meinte, du entscheidest, wer Gomez interessiert.
So,
sagte Torus in überfreundlichem Ton.
Nun, wenn das so ist, dann soll er sich auch mit dir rumschlagen. Und jetzt verschwinde und lass mich meine Arbeit machen.«
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Dieser Torus war offenbar kein sehr geduldiger Zeitgenosse. Diego lehnte an der Wand der Hütte, die der Burg am nächsten war und offenbar ihm selbst gehörte. Verglichen mit den anderen Hütten war Diegos Hütte ein richtiger Palast. Es gab einen Tisch, vier Hocker, eine Truhe, ein Bett und ein kleines hölzernes Vordach. Fragend blickte Diego mich an. Er hielt einen Eschenzweig in der Hand und schnitzte mit seinem Dolch einen Pfeil daraus.
»Ich habe mit Torus geredet«, sagte ich.
»Und?«,
fragte Diego.
»Er sagte, du entscheidest, ob ich aufgenommen werde.«
Diego seufzte.
»Sieht wohl so aus, als hätte ich einen neuen Job.«
»Fangen wir direkt an?«
»Nicht so schnell. Als erstes solltest du einiges über die Kolonie und das Leben hier erfahren.«
»Also gut, dann erzähl mir etwas über die Barriere.«
»Die Barriere? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Sie ist einfach da, und wer einmal hier drinnen ist, den lässt sie auch nicht mehr heraus.«
»Was genau passiert denn, wenn ich hier einfach wieder herausspaziere?«
»Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. War kein schöner Anblick, als er von den Blitzen gegrillt wurde. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr.
Wenn es einen Weg gibt, dann werde ich ihn finden, sagte ich entschlossen. Denn dass ich nicht den Rest meines Lebens hier verbringen wollte, wusste ich jetzt schon.
Diego zog eine Augenbraue hoch.
Hast du es so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da.
Ich habe nicht vor, den Rest meines Lebens hier zu verbringen. Aber egal. Erzähl mir lieber was über die anderen Lager.
Nun, da hätten wir einmal das neue Lager, im Westen der Kolonie.
Die Magier dort glauben, wenn sie genug Erz zusammenkratzen und den Haufen sprengen, können sie die Barriere vernichten.
Totaler Schwachsinn, wenn du mich fragst.
Der Rest des Lagers besteht, wie schon gesagt, aus Halsabschneidern. Über das neue Lager lässt sich eigentlich sagen, egal, was dir in der Kolonie, wann, wo, wie und von wem geklaut wurde, da findest du es wieder. Das alte und das neue Lager sind verfeindet. Schon seit das neue Lager vor 8 Jahren gegründet wurde. Dann gibt es da noch die Sektenspinner im Osten der Kolonie. Sie beten zu ihren Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet, soweit ich weiß. An deiner Stelle würde ich meine Zeit nicht mit diesen Spinnern verschwenden.
Muss ich sonst noch etwas wissen?
Nur, dass du in der Wildnis aufpassen musst. Das Minental ist ein gefährlicher Ort. In den Bergen leben Trolle, die Wälder sind voll von Ogern und Wölfen und im Südwesten gibt es noch das Orkgebiet. Ich muss hier wohl kaum erklären, warum wir das so nennen.
Hier gibt es Orks? Fragte ich überrascht.
Ja, ein recht kleiner, unzivilisierter Stamm, der nichts mit den Orks, die auf dem Festland gegen Rober kämpfen, zu tun hat.
Was ist mit dem alten Lager?
Das alte Lager war, wie schon gesagt, das erste Lager. Die Burg war schon vor der Kolonie hier. Robert der Erste hat sie damals errichten lassen, um die Erzminen besser kontrollieren zu können. Seitdem lebte in der Burg die Erzgarde. So wurden die königlichen Soldaten genannt, die die Minen beschützten. Ihr Anführer war einer vom König eingesetzter General, der den Titel Erzbaron bekam und mit seiner Familie im Palast der Burg lebte. Vor der Barriere waren die Gefangenen im Kerker unter der Burg eingepfercht. Aber als die Barriere erschaffen wurde, herrschte eine solche Aufregung, dass die Gefangenen fliehen konnten. Unter Gommes Führung haben sie dann alle Bewohner der Burg getötet. Gommes hat sich und seinen besten Männern dann den Titel Erzbaron verpasst und seitdem sind sie die Herrscher des Lagers. Die Vertrauten der Erzbarone sind die Feuermagier, die im alten Magiertempel der Burg ihren Sitz haben. Als die Magier nach dem großen Aufstand in der Burg erschienen, traute sich niemand, sie anzugreifen. Die besten Kämpfer haben sich die Rüstungen und Waffen der Erzgarde unter den Nagel gerissen und wurden die Gardisten.
Diego deutete auf die Lager patrouillierenden Wachen.
Sie sind die Wachen des Lagers. Sie bewachen das Lager, die Burg, die Mine, die Konvois, einfach alles. Ihr Anführer ist Torus, der selbst schon fast ein Erzbaron ist. Er hat sein Zimmer sogar in ihrem Gebäude. Der Außenring wurde nach dem großen Aufstand von den Gefangenen errichtet. Er ist in 3 Viertel unterteilt. Das Markt, das Arena und das Haupttorviertel, in welchem wir uns gerade befinden. Jedes Viertel untersteht einem Gardisten. Dieser Gardist sammelt von allen Butlern in seinem Viertel Schutzgeld. Die Gardisten beschützen jeden, der in ihrem Viertel gezahlt hat.
Und was passiert mit den Butlern, die nicht zahlen?
Gar nichts. Offiziell, erklärte Diego. Aber sagen wir mal so, es bekommt ihnen besser, wenn sie zahlen.
Und was genau sind Butler? Wollte ich wissen.
Butler sind die abgerissenen Gestalten, die hier in den Hütten leben, erklärte Diego. Wie ihr Name schon sagt, sie sind es, die das Erz zutage fördern. Sie verbringen abwechselnd 2 Wochen in der Mine, wo sie Erz schürfen und kein Tageslicht zu Gesicht bekommen. Und 2 Wochen, die sie hier im Lager arbeiten.
Sie haben fast schon einen Sklavenstatus. Von dem Erz, das sie schürfen, kriegen sie nur wenig ab. Jedes Mal, wenn sie 2 Wochen in der Mine gearbeitet haben, kriegen sie 50 Brocken, mit denen sie dann die nächsten 2 Wochen über die Runden kommen müssen. Das meiste davon geht als Schutzgeld für die Gardisten drauf. Aber wenn sie Glück haben, können sie ein paar Brocken aufheben, mit denen sie dann in der Arena wetten oder sich Essen kaufen können.
Kriegen sie denn nichts zu essen?
Schon, sagte Diego. Aber das reicht gerade mal, um nicht umzufallen. Satt werden sie davon nicht.
Was passiert mit dem restlichen Erz?
Einiges davon wird eingeschmolzen oder eingelagert. Vieles kriegen die Erzbarone und Gomez Männer kriegen auch etwas ab. Je höher der Rang, desto mehr Erz. Doch das meiste bekommt der König. Im Austausch gegen Erz kriegt Gomez alles vom König. Brot, Käse, Schinken, Bier, Wein. Nicht diese billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guten Stoff. Und natürlich Frauen.
Der König tauscht Erz gegen Frauen, fragte ich ungläubig.
Ja, wir kriegen alles, was wir verlangen. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendeinem Kerker. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Aber zurück zu den Gruppen hier im Lager. Es gibt hier im Lager noch einen Rang. Zwischen den Butlern und Gardisten kommen wir Schatten. Wir erledigen die Aufträge für die Erzbarone. Wir müssen sowohl geschickte Kämpfer als auch Diebe sein. Ich bin der Anführer der Schatten und gleichzeitig Torus' rechte Hand.
Okay, alles klar. Und was ist jetzt mit meiner Aufnahme?
Ist im Grunde ganz einfach, erklärte Diego. Du musst nur die einflussreichen Leute hier im Außenring von dir überzeugen. Jeder von ihnen kann dir seine Stimme geben. Du brauchst mindestens 8 Leute, die für dich stimmen. Butler kannst du jederzeit werden. Dann musst du zwar die meiste Zeit in der Mine schuften, aber immerhin hast du einen festen Schlafplatz und kriegst jeden Tag was zu essen. Dann gibt es da noch die Prüfung des Vertrauens. Das ist die Prüfung, die dir der Fürsprecher, also ich, stellt. Die musst du in jedem Fall ablegen. Allerdings kannst du sie erst gestellt bekommen, wenn du schon genug Stimmen für die Aufnahme zusammen hast.
Okay, und wer sind die einflussreichen Leute?
Diego grinste. Nun, einer steht hier direkt vor dir. Und dann ist da noch Torus. Den kennst du ja bereits. Die anderen kann ich dir bei einer kleinen Führung durchs Lager vorstellen, wenn du willst.
Klar, sagte ich. Gehen wir als erstes zu Torus?
Torus?
Fragte Diego und zog die Augenbrauen hoch.
Hey, 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 wir sprechen hier von einem der mächtigsten Männer innerhalb der Barriere. Der Kerl ist eine Nummer zu groß für dich.
Was soll denn so schwer an der Aufgabe sein, die er mir gibt? Ich schaff das schon, sagte ich bestimmt. Diego zuckte mit den Schultern.
Wie du meinst, sind ja deine Knochen.
Er steckte sich den halbfertigen Pfeil in den Köcher und sagte,
nach dir.
Was willst du denn schon wieder?
Fragte Torus genervt, als wir uns näherten. Ich will mir ein paar Pluspunkte verdienen. Stell mich auf die Probe. Ungläubig blickte Torus mich an. Dann sagte er zu Diego gewandt.
Hast du ihm nicht erklärt, wie das hier läuft?
Es muss doch etwas geben, das du erledigt haben willst, sagte ich, bevor Diego antworten konnte.
Vergiss es, Kleiner, sagte Torus. Die Dinge, um die wir Gardisten uns sorgen, sind eine Nummer zu groß für dich.
Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst, drängte ich. Torus seufzte.
Also gut. Du willst also unbedingt versagen, ja? Ich hätte da eine Aufgabe für dich.
Lass hören, sagte ich erfreut, dass ich ihn überredet hatte.
Das, was ich dir jetzt erzähle, bleibt unter uns beiden. Und niemand wird je davon erfahren. Verstanden?
Und was ist mit Diego? Fragte ich.
Diego ist meine rechte Hand. Er weiß es bereits.
Okay, ich werde niemandem davon erzählen.
Gut, also hör zu. Es geht um einen Kerl aus dem neuen Lager. Sein Name ist Mordrak und er hat die Erzbarone bestohlen. Das trifft natürlich auf den Großteil des neuen Lagers zu, aber der Kerl treibt's einfach zu weit. Er kommt in unser Lager und verkauft unsere Ware an unsere Jungs zurück. Aber er weiß, dass ich nichts machen kann.
Und warum nicht?
Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Unsere Magier stehen mit denen des neuen Lagers in Kontakt. Er ist einer ihrer Boten. Und als solchen darf ich ihn nicht umlegen oder einfach aus dem Lager werfen lassen.
Klingt eher, als wären die Magier dein Problem, sagte ich. Torus lachte gequält auf.
Ja, aber eins, das sich schwer lösen lässt. Kurz nach der Erschaffung der Barriere hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Wir haben ihn später am Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring.
Ich schluckte. Und was glaubst du, machen die Magier mit mir?
Mit dir? Gar nichts. Du bist neu und unbekannt. Du musst dir keine Sorgen machen.
Gut, dann kümmere ich mich um ihn, sagte ich. Torus nickte.
Ich will, dass es sich hier nicht mehr blicken lässt. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Aber zu niemandem ein Wort.
Keine Sorge, sagte ich. Alles wird gut.
Torus schnaubte.
Toll. Dann kann ja nichts schief gehen. Und jetzt verschwinde und lass mich endlich meine Arbeit machen.